Wahrscheinlich kennt ihr Figuren, die unten aus einem runden Körper bestehen. Und obwohl sie unten aus einem runden Körper bestehen und sie das labil macht, kippen sie nicht. Und zwar, weil sie einen Schwerpunkt haben. In unserem Leben kommt es darauf an, dass wir einen Schwerpunkt haben in Gott, weil wir so wie so eine Figur sind. Wir können kippen. Schlechte Nachrichten können uns umschmeißen. Und wir kommen eigentlich hier zusammen in Gottesdienst. Im Wesentlichen, damit unser Leben mehr Schwerpunkt bekommt. Indem der sich dieser Welt bekannt gemacht hat als Sohn Gottes, Jesus Christus. Und das ist das Anliegen des Apostel Johannes, der den asiatischen Gemeinden das Evangelium hinterlassen hat, das wir als Johannesevangelium kennen. Und in diesem Evangelium finden wir die Erzählung, über die ich heute gerne predigen möchte. Wir haben sie auf dem Zettel stehen. Jesus heilt ein schwer krankes Kind. Und lasst uns diese Geschichte einmal zusammen lesen. Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und flehte: Komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn, er liegt im Sterben. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, glaubt ihr nie, sagte Jesus zu ihm. Der Beamte bat ihn: Herr, komm bitte mit, bevor mein Kind stirbt. Du kannst beruhigt nach Hause gehen, erwiderte Jesus, dein Sohn ist gesund. Der Mann vertraute auf das, was Jesus ihm gesagt hatte, und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich: Seit wann geht es ihm besser? Sie antworten: Gestern Mittag gegen 1 Uhr hat er plötzlich kein Fieber mehr. Da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte: Dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Dies war das zweite Wunder, das Jesus in Galiläa vollbrachte, nachdem er aus Judäa zurückgekehrt war. Vor längerer Zeit hat ein Freund von mir Karriere in dem Autokonzern VW gemacht, in Wolfsburg. Und er bekam einen Managerposten in Amerika und zog mit seiner Familie dorthin. Und regelmäßig verschickte er E-Mails an seine Freunde. Und meistens dann, wenn er eine Reise gemacht hatte zu irgendeiner Sehenswürdigkeit in den Vereinigten Staaten. Yellowstone Park, Dead Valley, Grand Canyon und so weiter. Und die Bilder erreichten mich oft im Normalgeschäft des Alltags und sie erweckten in mir den Eindruck, irgendetwas im Leben falsch gemacht zu haben. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland erreichte uns dann eine andere Mail, die uns schockierte. Seine Tochter hatte Gesichtskrebs und er war am Boden zerstört. Er bezog seinen Freundeskreis in dieses Problem ein und bat um Gebetsunterstützung. Und ähnlich ist es dem königlichen Beamten in dieser Geschichte ergangen. Er stand in seinem Ansehen groß oben, ganz oben, aber emotional lebte er im vierten oder fünften Untergeschoss. Grund, sein Sohn war durch irgendeine Krankheit dem Tode nahe. Hohes Fieber stieg immer weiter, ging nicht runter. Und wir haben eben eine ähnliche Geschichte gehört, die tragisch ausgegangen ist, von Jens. Geht es auch um ein Kind. Und vielleicht hat jemand von uns persönlich auch gerade ein dickes Problem, mit dem er abends ins Bett steigt und morgens wieder aufwacht. Und sich manchmal sogar selber den Tod wünscht. Und was Gott uns hier sagt und womit er Schwerpunkt gewinnen möchte oder Schwerkraft gewinnen möchte in unserem Leben, ist, dass wir daraus eine Jesusgeschichte machen können. Und wir haben von Jens eben gehört, wie derjenige, der das da erzählt hat, auf der Freizeit eine Jesusgeschichte daraus gemacht hat. Und seine Jesusgeschichte lautet: Ich bin nicht daran zerbrochen. Der Hauptmann von Kapernaum hat das so erlebt, dass er eine Jesusgeschichte, dass Gott eine Jesusgeschichte aus seinem Problem machte. Und es gibt keinen Grund, weshalb es ausgeschlossen sein sollte, dass wir das ähnlich wie er erleben. Und zwar persönlich und auch als Gemeinschaft in der Kranzer Straße hier. Ein erster Gedanke, der Lebensentscheider. Ein Mensch kämpft um das Leben einer ihm nahestehenden Person. Und er droht, diesen Kampf zu verlieren, und dennoch gibt er nicht auf. Und der Grund dafür, dass er nicht aufgibt, trägt diesen Namen Jesus. Jesus ist für ihn eine Art Hoffnungsnachrüstung, nachdem alle anderen Schricke gerissen sind. Wie dieser Anruf des Mannes aus Syrien bei seinem Freund: Ich kann nicht mehr. Ist Jesus Christus, dieser Name, immer eine Hoffnungsnachrüstung? Jesus Christus ist für ihn oder wirkt auf ihn wie eine Resignationsprävention, als ihm die Aussichtslosigkeit ins Gesicht starrte. Und dieser Mann macht sich abhängig von Jesus Christus, ohne dass er weiß, wie die Geschichte zu Ende geht. Von Jesus Christus, dem er persönlich noch nie begegnet ist. Und er legt das Schicksal des Menschen, den er liebt und dessen Leben er ringt, in seine Hand. Und er macht Tod oder Leben des Kindes zu seiner Entscheidung, bittet ihn darum, sein Kind nicht sterben zu lassen. Versteht nichts vom ewigen Leben, versteht nichts davon, dass Jesus mal gesagt haben soll: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Kommt er dann auch erst später in die Geschichte, sondern er kämpft um das Leben, irdische Leben seines Sohnes. Und Jesus entscheidet sich für das Leben des Kindes. Der Mann empfängt das Leben des Todkranken neu aus der Hand Gottes. Warum gibt es diese Geschichte? Es gibt sie, weil sie uns zeigt, wer Jesus ist. Er ist der Einzige, der sich wirksam gegen das Sterben auf dieser Welt entscheiden kann. Und der dem wirksam ein Ende setzen kann. Und dass er das wird, manifestiert sich in seiner Auferstehung aus den Toten. Er ist der, von dem unser Leben auch dann abhängt, wenn es uns gut geht und wir einen Gesundheitspass haben. Er ist der, von dem unser Leben abhängt, auch wenn wir hier in Deutschland wohnen, in Europa und nicht in einer Krisenzone wie zurzeit Syrien. Er ist nicht der, von dem alle Menschen ohnehin abhängig sind. Und er ist auch nicht unbedingt der, von dem du sowieso abhängig bist. Er ist aber der, von dem man sich abhängig machen kann und von dem du abhängig bist, wenn du dich wirklich mit Haut und Haaren von ihm abhängig machst. Und dann hast du auch eine Resignationsprävention und eine Hoffnungsnachrüstung, wo immer das nötig wird. Dann hast du in ihm jemanden, dem du vertrauen darfst. Für den Hauptmann war das nicht selbstverständlich, gerade in diesem Anliegen, sich an Jesus zu wenden, indem es ja um das Sterben seines Angehörigen ging, und zwar deshalb, weil er selber Soldat war, der anderen den Tod brachte. Heute würden wir sagen, jemand, der Bomben abwarf oder sonst was, mit Maschinengewehren rumballerte. Im Auftrag militärischen Dienst selbstverständlich, aber der das dennoch tat. Ein Waisen- und Witwenmacher war er selber. Und wieso sollte Jesus ausgerechnet ihm dabei helfen, seinen Jungen zu retten? Das hat er sich fragen können, zumal er ja auch eine feindliche Besatzung war in Israel. Und der Hauptmann vertraute trotzdem sein Problem Jesus an. Und darin ist er uns ein Vorbild. Und Jesus hilft ihm. Auch das ist Jesus. Er ist der, der Menschen in Problemen hilft, die sie selber anderen Menschen bereitet haben oder bereiten. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, heißt der Spruch. Ne? Aber das ist erst dann so weit, dass wir das kapieren, wenn es uns selber passiert. Und dass Gott der ist, an dem wir uns wenden dürfen im Gebet, selbst wenn das bei uns so ist, das ist einfach die Botschaft dieser Geschichte. Es gibt ein Lied, das ich sehr schätze. Du darfst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Sogar wenn wir uns Gott zum Gegner gemacht haben, dürfen wir uns Vertrauen von ihm abhängig machen. Und jetzt kommt es. Wir dürfen uns Vertrauen auf das gründen, was wir heute hier im Abendmahl feiern, dass er uns liebt. Bedingungslos. Ein zweiter Gedanke zu dieser Geschichte. Gott mit leeren Händen beziehungsweise blind Vertrauen lernen. Während Jesus sich mit dem Hauptmann unterhielt, sagte er in einem zurückweisend klingenden Ton: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Und dieser Einwurf hindert ihn aber nicht, barmherzig zu sein und der Bitte des Hauptmanns zu entsprechen. Warum brachte Jesus dann diesen Einwand? Das hat damit zu tun, dass Glaube an ihn ohne Wundervorschüsse möglich sein soll. Als Jesus dem Hauptmann das sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, hat er über die Zeit, über den Horizont dieses Hauptmanns hinausgeschaut. Und genau auf unsere Situation, auf die Situation seiner Gemeinde. Sogenannte begleitende Zeichen und Wunder, von denen in der Bibel steht, im Markus-Evangelium, können unser Vertrauen befeuern. Gemeint waren sie am Anfang vor allen Dingen als Vollmachtzeichen sehr stark angegriffener Boten Gottes. dem man hammerhart widersprochen hat. Als sie das Evangelium verkündigten. Aber die Zeichen und Wunder sind nicht unbedingt glaubensschaffend. Und ihr Fehlen ist nicht unbedingt glaubensvernichtend. Als wir das Lied am Anfang gesungen haben, dir gehört mein Lob, auch wenn der Segen mal nicht fließt, ne? Erinnert mich daran. Das Fehlen von Zeichen und Wunder, das Fehlen der Kraft, die wir uns oft von Gott wünschen, ist nicht glaubensvernichtend. Wenn der Glaube den richtigen Schwerpunkt hat, wirft er uns nicht um. Der Königsweg des Glaubens an Jesus ist seine Liebe, die er uns bewiesen hat, auf eine Art, die wir im Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass Jesus Christus wollte, dass regelmäßig das Abendmahl gefeiert wird, damit wir wissen, hierauf soll euer Glaube ruhen. Und wieder aufgebaut werden, wenn es nötig ist. Die Liebe, diese Liebe erzeugt Glauben. Die Liebe, die alles überdauert, nach 1. Korinther 13. Und wenn diese Liebe, die Kreuzesliebe Jesu, nicht Glauben begründen kann an Gott, was denn dann? Paulus hat gesagt, es gibt nichts Größeres als diese Liebe. Es ist diese Liebe, die unseren Glauben befeuert, wenn es darum geht, um Heilung zu bitten. Um Segen. Und diese Liebe bewahrt uns davor, Glauben wegzuwerfen, wenn Türen verschlossen bleiben. Es kann eigentlich zwei Gründe geben, Gott nicht mehr zu vertrauen. Ausbleibende Wunder, nicht erhörte Gebete, verschlossene Türen. Oder wenn wir etwas Dummes anstellen und denken, deshalb sind die Türen zu und deswegen muss Gott Türen zumachen. Weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Und nun kommt es darauf an, mit leeren Händen bzw. blind vertrauen zu können. Das bedeutet nämlich, daran festhalten zu können, Gott liebt mich einfach so. Und deshalb darf ich ihm vertrauen. Er hält an mir fest und ich halte mich an ihm fest. Das ist alles eine Frage der Liebe. Glaube an den Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und zu uns gekommen ist, ist zutiefst eine Beziehungsfrage. Eine nicht abreißende Beziehung in guten und in irritierenden Tagen. Unser Glaube soll auf Gottes Liebe beruhen, die er der Welt erwiesen hat, dass er Jesus Christus für ihre Sünden opferte. Und deshalb diese Bemerkung, Jesu, und der er über den Tag hinausschaute, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Glaube mit leeren Händen ist möglich, auch auf der Basis, dass es stimmt, dass Gott uns wirklich liebt. Vor allem auf der Basis. Und dieser Glaube ist wichtig für Beter, die Fehler haben. Und deswegen steht in der Bibel, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, um zu beweisen, dass er für uns ist. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Jesus starb, damit wir darauf bauen, wenn wir ihn um seine wunderbare Hilfe bitten, oft auch leider im vollen Bewusstsein oder, ja, Gott sei Dank im vollen Bewusstsein unserer Unzulänglichkeit. Vertrauen soll auf Liebe bauen. Vertrauen soll nicht auf Verbesserung trauen, auch nicht auf moralische Aufrüstung. Gottes Liebe, Liebeszusagen sind kein Erfolgsversprechen, sie sind Gnade, sie sind Barmherzigkeit. Erfolg ist nicht Gnade, Erfolg muss man sich immer sehr hart erarbeiten. Aber wie erleben wir denn diesen Schwerpunkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, der uns aufrecht hält und wieder in Balance bringt, wenn wir umkippen? Das ist die Liebeszusage. Gottes, die Liebestat, der Liebesbeweis Gottes, von dem ich gerade gesprochen habe und den wir im Abendmahl feiern. Aber es ist etwas anderes noch nach dem, was Jesus im Johannesevangelium sagt, und zwar das, worauf, was diesen Schwerpunkt bildet, ist alles, was er sagt in seinen Ich Bin-Worten. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, wenn er selber auch stirbt. Und das ist der Schwerpunkt. Und damit sollen wir gute Erfahrungen machen. Und damit werden wir gute Erfahrungen machen, weil das mitten in unser Herz hineinfließt, dann, wenn wir diesen Jesus Christus zum Teil unseres Lebens machen. Und das ist die Aufgabe. Die ihn aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das sind die, die an seinen Namen glauben. Und Macht bedeutet auf Hebräisch Kavod, Herrlichkeit, Gewicht. Dafür sollen wir ein Teil von ihm werden und ihn in unser Leben aufnehmen und uns reinigen lassen von unserer Sünde. Und das bringt uns zur Ruhe. Es hat also weniger mit dem zu tun, was wir uns von Gott wünschen, als mit dem, wer wir sind, dass Jesus sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Es hat mehr mit dem zu tun, wer wir sind, dass er das neu zentriert, basierend auf seine Kreuzesliebe, basiert auf dem, wer er ist und wie wir ihn kennenlernen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und das geschieht, wie gesagt, nicht automatisch. Die ihn aufnahm, denen gab er Macht, seine Kinder zu werden. Vielleicht fragt ihr euch, was aus dem Kind passiert ist, mit dem Kind geworden ist, das Gesichtskrebs hatte. Es ist ein wunderbar gesundes Kind. Es hat keinen Gesichtskrebs mehr. Gott tut Wunder. Und es ist eine Katastrophe, weil das nämlich so ist, wenn wir nicht uns im Gebet an ihn wenden und dort Sorgen abladen. Es kann eine Katastrophe sein, wenn wir das nicht tun. Und ich kann aus meiner Erfahrung als Christ und aus meinem Leben mit Jesus Beispiele dafür bringen. Ich denke jetzt gerade mal an einen Besuch, den ich gemacht habe, nach einem Gottesdienst in Sangerhausen, das ist in Ostdeutschland, Südharz, bei einer Ursel. Ursel hatte Brustkrebs und der Gemeindeleiter schickte mich dahin und sagte, Ursel liegt im Sterben, geh da mal hin. Und dann bin ich dann da hingegangen und dann sah ich sie, Häufchen elend. Alles hatte sich abgemeldet, das Herz schlug nicht mehr von selbst, Atmung hatte ausgesetzt, Nierenversagen, eben alle Zeichen, die dafür sprachen, dass es zu Ende geht. Was sollte ich machen? Nun, ich habe für sie gebetet, ne? Und habe gesagt, Herr, bitte sei es bei ihr, leite sie rüber in die Ewigkeit, sondern ich habe irgendwie gebetet, Herr, mach sie gesund. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass ich merkte, wofür betest du ja eigentlich, dass ich dann der Stationsschwester beim Auf Wiedersehen sagte, ja, die sieht ja wirklich sehr schlecht aus mit Ursel, mit ihr, ich habe aber dafür gebetet, dass Gott ihr hilft, dass sie auf die Beine kommt. Und dann sagt diese Schwester zu mir, ja, dafür sind sie auch da. Als Christ und als Pastor. Und da habe ich mir gesagt, na, da hast du ja doch keinen Fehler gemacht, dass du für sie gebetet hast. Naja, und was ist passiert? Ursel lebt und Ursel züchtet weiterhin Enten und Kaninchen für Leute, die das zu Weihnachten brauchen. Und ich könnte euch viele Beispiele, solche Beispiele nennen. Und ihr habt auch Beispiele, die ihr nennen könntet. Und sowas zu beten bedeutet natürlich auch, dass man das Risiko eingeht, dass daneben gehen könnte. Aber das Risiko muss man eingehen. Und was man dann erlebt, sind oft Dinge, die Licht in das Leben von Menschen bringen. Und Heilung, und Trost und Frieden. Ein letzter Gedanke. Kana, eine Adresse, eine sichere Adresse Jesu oder eine sichere Adresse Gottes. Die vorliegende Geschichte von Jesus, wenn ihr mal auf den Zettel schaut, beginnt mit dem Vermerk, dass Jesus in Kana war und dass es die Stadt war, in der Jesus Wasser in Wein verwandelte. Und ihr kennt diese Geschichte mit Sicherheit. Wie Jesus da am Bräutigam aus der Verlegenheit geholfen hat. Dass diese Stadt auf diese seltsame Art von Gott berührt wurde. Dass Gott sich um sowas kümmert wie dort auf dieser Hochzeit, war schon eine Nachricht wert, die sich sehr schnell verbreitete. Und dann ging Jesus wieder in diese Stadt. Und das lockte den Hauptmann in diese Stadt. Es gibt Orte, mit denen man bestimmte Personen verbindet. Elba mit Napoleon, Memphis mit Elvis und damals hat man Kana mit Jesus verbunden. Mit seiner Anwesenheit, mit dem, was er tut. Wir behandeln in den Bibelabenden Bilder der Gemeinde und Jesus hat seine Gemeinde einmal mit einer Stadt auf dem Berg verglichen. Matthäus 5, Vers 14. Eine Stadt, die durch ihn aufhält. Eine Stadt wie seinerzeit Kana. Gemeinde sind Orte, und das bedeutet dieses Bild nämlich, die wie Kana bekannt sind für Live-Auftritte Jesu. Und ich glaube, dass es um diese Bekanntheit geht in der Gemeinde Jesu. Dass Jesus, obwohl er unsichtbar ist, als der dennoch Auferstandene live erlebt werden kann. Auf jeden Fall immer darin, dass er der ist, der jeden Menschen einfach so lieb hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Und auf jeden Fall immer in dem Anteil nehmen dessen, wer er jetzt ist, in sein Ich bin worden. Die Bekanntheit, um die es hier geht, kann man nicht inszenieren. Wer das versucht, der macht aus Gemeinschaft irgendwie eine christlich-religiöse Veranstaltung. Und läuft die Gefahr, dass er anfängt zu manipulieren und Leute zu täuschen. Das kann und soll man nicht inszenieren. Aber was man tun kann dafür ist, dass wir dafür unser Herz öffnen. Und in solche Gruppen, wo offene Herzen dafür sind, geht Jesus gerne rein. So wie es in der Auferstehungsgeschichte von Johannes Kapitel 20 steht. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus mitten in sie hinein, bei verschlossenen Türen, und sagte, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus zu ihnen abermals, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, wie mich der Vater gesandt hat, und das wussten sie, wie er ihn gesandt hat, so sende ich aus. Ausgestattet als Anteilhaber, Aktieninhaber dessen, wer Jesus Christus jetzt ist und für jeden Menschen in dieser Welt werden will und sein will. Weg, Wahrheit und Leben.